ARD.
Sie gingen auf die Straße in dem Glauben, sie hätten Rückendeckung und weil sie dachten, der Umsturz stünde kurz bevor. Aber dann wurden sie zu Tausenden erschossen von den Sicherheitskräften des iranischen Regimes und niemand unternahm irgendetwas dagegen.
So war es beim letzten Mal, als Präsident Trump der Bevölkerung des Iran Hoffnungen machte auf militärische Unterstützung durch die USA Anfang des Jahres, vor gerade mal 2 Monaten.
Und jetzt haben die USA und Israel tatsächlich einen Krieg gegen den Iran begonnen und Trump wiederholt seine Aufforderung an die Iraner.
When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations.
Und diese Angriffe haben gleich zu Beginn nicht nur den Ayatollah ausgeschaltet, sondern mit ihm auch noch Männer aus der 2., aus der 3., aus der 4. Reihe der Führung des Iran. Deswegen die Frage, haben die Menschen im Iran nun wirklich eine Chance, das Terrorregime zu stürzen?
Oder laufen sie dann wieder nur in einen Kugelhagel, weil das Interesse der USA an einem echten Wandel im Iran doch nicht so groß ist?
No stupid rules of engagement, no nation building quagmire.
Keine dummen Einsatzregeln, kein nation building Quatsch, keine politisch korrekten Kriege. Das ist kein Regime Change Krieg und trotzdem ist das Regime nicht mehr dasselbe.
But the regime sure did change.
So sagt es der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und Regime Change im Iran klingt da eher nach dem Motto nice to have.
Wenn US-Präsident Trump und Israels Premier Netanyahu die Menschen im Iran erneut zur Revolution anstacheln, ist das nur noch zynisch oder tatsächlich eine einmalige Chance jetzt? Das ist eine unserer Fragen in dieser Folge von 7 Tage Wach. Wir sind Henrik Schröder
und Christoph Schrag. Wir sind Journalisten und Freunde, kennen einander seit knapp 30 Jahren und diskutieren genauso lange schon über aktuelle Themen, denn wir sind gerne gut informiert.
Nur halt selten einer Meinung. Auch bei der Frage, ob ein Krieg eigentlich nur dann gerecht ist, wenn das Völkerrecht grünes Licht gibt. Oder wie weit am Ende doch der Zweck die Mittel heiligt.
Wir reden heute also eine ganze Folge lang über den Iran und die Folgen des Kriegs. Denn das ist so weitreichend, so tiefgreifend, was in der letzten Woche dort passiert ist. Das berührt so viele Aspekte, dass es in unseren Augen alles andere in den Hintergrund gerückt hat. Für den Moment jedenfalls.
7 Tage Wach über den Krieg im Iran. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann sagt es gerne weiter oder schickt gleich eine Folge an Freunde oder Verwandte. Das geht aus jeder Podcast-App easy und hilft uns sehr. Er habe kein Zeitlimit für den Krieg im Iran, sagt Trump mittlerweile. Und das Verteidigungsministerium sagt, sie werden die Angriffe noch intensivieren. Vergangenen Sonnabend ging der Angriff von Israel und den USA auf den Iran los. Und das, obwohl eigentlich gerade noch Verhandlungen liefen zwischen den Ländern, und zwar über das Atomprogramm der Iraner.
Gleich zu Beginn der Angriffe wurde der religiöse Führer Ayatollah Khamenei getötet und mit ihm eine ganze Reihe von Führungspersonen. Aber es gibt offenbar schon einen Rat der Nachfolger bestimmt. Außerdem wurden bei den Angriffen Atom- und Militäranlagen getroffen, aber auch Krankenhäuser und eine Schule, in der offenbar 150 Kinder gestorben sind. Über 1000 zivile Opfer sollen es schon am Mittwoch gewesen sein. Und je länger die Angriffe gehen, desto mehr unschuldige Iraner und Iranerinnen werden sterben.
Der Iran wiederum schießt wild um sich mit Raketen und Drohnen, und zwar in der gesamten Region, um Israel und amerikanische Militärbasen zu treffen. Aber warum die USA und Israel genau jetzt angegriffen haben, ist genauso wenig klar wie die Frage, was eigentlich die exakten Kriegsziele sind. Entmachtung der Führungsebene der Ayatollahs, das Ende des Atom- und Raketenprogramms oder doch kompletter Regime-Change?
Zumindest haben sowohl US-Präsident Donald Trump als auch Israels Premierminister Benjamin Netanyahu sich gleich zu Beginn der Angriffe an die iranische Bevölkerung gewandt und gesagt, jetzt ist eure Chance, das Regime zu entmachten. Und ich finde das absolut zynisch, muss ich sagen. Mhm. Weil das haben die vor einem Monat schon mal so gemacht oder vor 2 Monaten mittlerweile. Das hat Netanyahu auch schon gemacht, als im Sommer schon mal die Atomanlagen im Land bombardiert wurden.
Also da hieß es ja, die Amerikaner hätten das mit ihren Wunderbomben komplett zerstört. Ne? Und jetzt hat Außenminister Rubio erzählt, dass die Iraner kurz davor gewesen seien, atomare Sprengköpfe auf Langstreckenraketen zu montieren. Also beides kann nicht stimmen.
Ja, also, eins davon. Genau, und das ist das eine. Aber was mich wirklich fassungslos macht, ist, mit mit welchem Selbstverständnis Trump und Netanyahu die iranische Bevölkerung anfeuern, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Also wir haben es ja eingangs gehört, a chance for generations. Mhm. Und Netanyahu hat auch eine Rede gehalten und hat gesagt, geht raus und stürzt die Regierung. Und das schon wieder. Und wir haben ja im Januar erst gesehen, was dann passiert. Der Sicherheitsapparat in Iran hat tausende Menschen erschossen, hat die Proteste erstickt. Die genaue Zahl an Toten kennt man immer noch nicht, aber es könnten bis zu 30.000 sein. Jetzt das Ganze nochmal?
Ja, aber die Situation ist anders jetzt, oder? Also im Januar gab es ja keine Luftschläge noch zusätzlich und jetzt gibt es die. Die Führungsriege ist schon tot, zumindest die erste Führungsriege. Ayatollah Ali Khamenei hat das Land als oberster religiöser Führer über 30 Jahre regiert. Der ist weg, mit ihm viele andere. Man kann, glaube ich, wirklich sagen, so geschwächt war das Regime doch noch nie, oder? Und es geht ja weiter mit den Angriffen. Und du siehst von nirgendwo Hilfe kommen. Also Putin... Fehlanzeige, Assad in Syrien ist weg, hilft Iran auch nicht mehr. Also das iranische Regime ist mehr oder weniger gerade komplett auf sich allein gestellt.
Okay, nach außen ist das Regime vielleicht geschwächt, in der Abwehr, militärisch, das mag sein, aber nach innen? Da wissen wir nichts. Die Geheimpolizei, die alles komplett überwacht, die Revolutionsgarden, die auch im Innern gegen die eigene Bevölkerung offenbar eingesetzt werden. Mit Luftschlägen kannst du doch keine Proteste auf der Straße sichern.
Ja, das vielleicht nicht, aber trotzdem ist es doch klar, dass mit diesen massiven Angriffen das Regime Risse bekommt. Und das kann doch die Zivilbevölkerung dann nutzen. Und da ist ja vielleicht wirklich eine historische Chance. Weil bei aller Grausamkeit, die das bedeutet, ne, und die wir uns hier aus dem Sessel heraus auch gar nicht wirklich vorstellen können, was wir einfach nur als Fernsehbilder sehen. So. Also bei all dieser Grausamkeit, ja, also dass sich die iranische Bevölkerung nochmal gegen diesen rücksichtslosen Sicherheitsapparat stellen soll, es ist wirklich die beste Chance jetzt. Und die Leute sind offenbar nach wie vor bereit, das Risiko einzugehen. Ja. Ich habe auf Radio 1 eine Exil-Iranerin gehört, am Montag, Parisa Fatih ist das, die ist Ärztin und hat einen Verein für medizinische Hilfe für den Iran.
Wissen Sie, genau das ist das, was man hier nicht immer nachvollziehen kann, dass seit 47 Jahren die Menschen im Iran eine fanatisch-ideologisch getriebene Gewaltherrschaft ausgeliefert sind, die foltert, hinrichtet und jede Hoffnung auf freies Leben brutal erstickt. Für sie ist dieser Angriff nicht nur ein ereignisvolle Angst, sondern auch ein Hoffnungsschimmer. Vielleicht eine Chance, diesem mörderischen Regime endlich loszuwerden. Natürlich wissen sie auch um die Gefahr und viele sagen, das ist, unser Leben ist bedroht, aber unsere Freiheit ist es wert. Die hoffen darauf. Natürlich kann man das jetzt nicht in Prozenten sagen, wie viel Prozent ist die Chance, aber die Menschen hoffen, dass endlich dieses Regime fällt.
Also die Hoffnung kann ich ja verstehen, aber das ist ja gerade das Zynische daran, oder? Trump sagt, sie wollen verhindern, dass der Iran Atombomben hat und meinetwegen das Raketenprogramm zerstören. Für Israel und Netanyahu habe ich eine Einschätzung bei der BBC gehört, da würde es eigentlich ausreichen, wenn der Iran im Chaos versinkt. Weißt du, dann sind deren Sicherheitsinteressen erstmal erreicht. Und darum geht es denen doch. Die werden die Leute im Iran wieder im Stich lassen, wenn du mich fragst. Wie im Januar. Da hat Trump gesagt, es kommt Hilfe. Der Sohn vom Schah, der in den Staaten lebt, der hat gesagt, geht alle auf die Straße. Und dann haben die das gemacht und dann sind die niedergemetzelt worden. Ich habe nochmal einen älteren Artikel aus dem Time Magazine dazu gelesen, aus dem Januar. Da hatten sie Quellen aus dem Land, die haben gesagt, Trump hat uns den Teppich unter den Füßen weggezogen.
Ja, das ist ja alles richtig, aber ich weiß nicht, vielleicht können wir hier nach wie vor auch nicht genau verstehen, wie verzweifelt die Lage ist. Und also im Iran, bei der iranischen Bevölkerung, also auch vor dem Krieg gewesen war, und wie viel Hoffnung dieses Ende von Khamenei den Menschen im Iran macht. Also ich habe bei BBC was gelesen, auf den Internetseiten der BBC, da beschreibt ein Ehepaar aus den Vereinigten Staaten, die Anfang Januar zu Besuch bei ihrer Familie in Teheran waren, die dann noch zurück konnten, dass man sich diesem Sog der Proteste in Teheran eigentlich gar nicht mehr entziehen konnte. Also die sind da zufällig reingeraten und hatten nach 2 Tagen den Eindruck, okay, die Stadt kippt jetzt. Die Sicherheitskräfte verlieren die Kontrolle. Das ist der Anfang vom Ende und das ist das Momentum, was jetzt wieder aufgegriffen werden sollte.
Und dann kam es aber eben doch ganz anders und tausende Menschen sind gestorben. Also genau diese Gefahr droht doch jetzt wieder. Das Regime besteht ja nicht aus den Ayatollahs allein. Also da reicht es ja nicht, wie in Venezuela den Präsidenten zu entführen oder ein paar Führungskräfte da auszutauschen. Der Iran rechnet offenbar, so sagen das Experten ja seit Jahrzehnten, mit solchen Angriffen auf ihre Führung. In einem Interview mit einem Nahost-Experten vom King's College, da kam das ganz gut raus. Mhm. Peter Neumann ist das in der Tagesschau hier.
Der Iran ist ein revolutionäres System, was in gewisser Weise für genau diese Situation konstruiert wurde. Es gibt verschiedene Gremien. Es wurden für viele Leute in der Führung, die jetzt getötet wurden, nicht nur ein Stellvertreter, sondern mehrere Stellvertreter bestimmt. Und ich gehe davon aus, dass die bereits jetzt an der Nachfolgesituation arbeiten und versuchen, das System zu stabilisieren. Ich halte die Chance auf einen Regimewechsel nach wie vor für sehr gering. Was wir sehen, ist nicht ein Regimewechsel, sondern ein Führungswechsel.
So, und Führungswechsel reicht halt nicht. Und das weiß doch nicht nur hier Peter Neumann, das wissen doch auch die Amerikaner. Und wer das vor allen Dingen weiß, und das finde ich so krass, ist doch Netanyahu. Und trotzdem schicken die ein ums andere Mal die Bevölkerung vor. Wie Kanonenfutter. Das ist für die doch einfach nur eine weitere Flanke für die eigentlichen Interessen, die sie verfolgen. Netanyahu und Trump, ja, ist egal, was aus den Leuten wird. In Venezuela hat er auch nicht die Opposition am Ende unterstützt, ja, ja, sondern einfach einen Deal mit der nächsten Führungsperson gemacht.
Fertig. Ja, ja, aber das wissen die Leute im Iran doch auch selber. Und die kennen die Gefahren doch noch viel besser, der sie da gegenüberstehen. Also, dass das Regime viel widerstandsfähiger ist und so. Dass Trump und Bibi Netanyahu sich zur Not auch mit dem nächsten Diktator arrangieren, wenn es gar nicht anders geht. So, ja. Ja, aber das ist egal. Also so würde ich das sehen, weil das, was jetzt passiert, diese Luftschläge gegen Militär, gegen iranische Führung, das ist genau das, was viele oppositionelle Iraner sehen wollten. Die sagen, wir brauchen niemanden, der uns eine neue Führung hinstellt. Wir brauchen gezielte Luftschläge, um das alte Regime zu destabilisieren. Und den Rest machen wir dann, weil wir gehen dann wieder raus auf die Straße. Wir übernehmen das auch. Und genau so klingt das, was Isabel Ajani erzählt hat. Die war bei Hart, aber fair am Montag. Ist eine Journalistin mit iranischen Wurzeln.
Ich habe von zwei Leuten gehört, die gesagt haben, wir warten auf das Zeichen, wann wir raus sollen. Und dann machen wir das. Einer hat geschrieben, ich gehe schon zum Friseur und mache mich schön für das Fest, damit ich weiß, wann ich raus muss. Das klingt für uns total irrational. Ich glaube aber, es bringt noch mal zum Ausdruck, wir reden ja so ein bisschen strategisch darüber und welche Scharniere muss man, oder wo ist das Militär und so weiter. Aber es sind natürlich Menschen, die bereit sind, tatsächlich auch ihr Leben zu geben, vor allen Dingen die Jungen, weil die sagen, wir wollen dieses Regime nicht mehr. Die wissen ganz genau, wenn sie auf die Straße gehen, was da los ist.
Weißt du? Dass Trump und Netanyahu den Iran aus völlig anderen Motiven angreifen oder zumindest aus vielfältigen Motiven, geostrategische Interessen, Machtinteressen, so, das weiß jeder. Aber es ist für den Moment, für diese Leute im Iran, egal. Weil es zählt nur, dass das Regime angegriffen wird und dass die Chance da ist, das ein für alle Mal loszuwerden.
Es ist ja auch gar nicht klar, wie lange das jetzt gehen soll. Also wann ist denn dann der Moment, wo die Menschen auf die Straße gehen sollen? Im Bombenhagel ja wohl kaum. Und solange bombardiert wird, das kommt ja noch dazu, sind die Leute, die später das Regime stürzen sollen, selbst in Gefahr. Die Schule, das Krankenhaus.
Ja, also es sieht jedenfalls Stand jetzt nicht nach einem schnellen Ende aus. So, Trump hat mächtig angegeben, hat gesagt, sie hätten so viele Waffen, dass sie den Krieg unendlich fortsetzen können, bla bla bla. Israels Verteidigungsministerium hat bestätigt, dass sie die Waffenproduktion beschleunigen wollen.
Also, die Hexas haben wir ja vorhin gehört, super entschlossen, hat offenbar, also Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten, hat offenbar den israelischen Verteidigungsminister, also Counterpart, darauf eingeschworen, dass man bis zum Ende durchhalten wolle. Aber wenn das Ende noch nicht mal formuliert ist, wann soll das kommen?
Ganz kurz, bevor es weitergeht, wenn ihr neben 7 Tage wach Bedarf an noch mehr Politdiskussionen mit echten Argumenten und ohne Polemik wollt.
Ja, du bist super polemisch manchmal.
Also wenn ihr Bock auf echt gute Diskussionen habt, ohne Alpha-Männchen wie Christoph Schrag, die ständig in die Argumente labern, dann hört doch einfach Politikum, der Meinungspodcast, immer Montag bis Freitag ab 18 Uhr in der ARD.
Okay, also Politikum ist tatsächlich ganz gut.
Ach.
Ja, nicht so viel Polemik. Politikum empfehlen wir. Wir müssen auch nochmal über diese Debatte über das Völkerrecht beim Krieg gegen den Iran unbedingt reden. Jetzt, ich finde, das geht ein bisschen unter in der ganzen aktuellen Kriegsberichterstattung, dass total viele Rechtsexperten sagen, dieser Krieg ist illegal, also gegen das Völkerrecht. Genau ja. Wie zum Beispiel der Krieg von Russland gegen die Ukraine gegen das Völkerrecht verstößt.
Ja, also es gibt jetzt in dem aktuellen Fall schon ein paar Argumente dafür, dass es vielleicht vom Völkerrecht gedeckt sein könnte und darüber hinaus, ganz ehrlich, vielleicht kommt man nicht bei jeder Bedrohungslage mit dem Völkerrecht immer weiter, oder? Ich habe Kanzler Merz gehört, wie er sagte, er findet das aktuell auch schwierig.
Wir sehen das Dilemma, dass mit völkerrechtlichen Maßnahmen und Schritten, die wir in den letzten Jahrzehnten immer wieder auch versucht haben, gegen ein Regime, das atomar aufrüstet, und das eigene Volk brutal unterdrückt, offensichtlich nichts zu bewirken ist.
Ja, klar. Dann kann man es ja auch lassen, wenn man das so sieht wie der Bundeskanzler. Dann bombardieren wir jetzt alle Regime in der Welt, deren Machenschaften wir nicht so gut finden. Nordkorea vielleicht, fällt mir da ein. China müsste dann auch. Taiwan, Thailand, Kambodscha. Also wir machen einfach wieder, Recht hat, wer sich durchsetzen kann. Darf ich den so verstehen, den Bundeskanzler?
Jetzt kurz Ball flach halten, weil so einfach macht sich auch niemand. Ich finde, wir müssen einmal erklären, bevor wir anfangen, das zu diskutieren, was jetzt Völkerrecht, ne? Großer Begriff, kennt jeder, aber was genau meint es eigentlich, was sagt es?
Okay, also wenn du bei der Bundeszentrale für politische Bildung nachguckst, im Prinzip beschreibt das ja alle rechtlichen Abmachungen, die verschiedene Staaten miteinander haben. Also Völkerrecht ist da quasi ein Sammelbegriff. Also jetzt kann man total weit ausholen, wie sich das seit 1648, seit dem Westfälischen Frieden entwickelt hat.
Nein, bitte, wo
das
nicht so weit. Also okay. Weil es geht ja beim Völkerrecht auch nicht nur um Krieg und Frieden, sondern um alle möglichen Bereiche. Also es wird da ein bisschen sehr speziell, okay, wenn du so weit ausholst.
Also kurz, was heute alle meinen, wenn sie darüber diskutieren, ob der Krieg gegen den Iran jetzt gegen Völkerrecht verstößt, die meinen die Charta der Vereinten Nationen, also die Verfassung der Weltgemeinschaft sozusagen, nach dem Zweiten Weltkrieg aufgesetzt. Und nach dieser Charta sind Kriege gegen souveräne Staaten verboten. Also Krieg ist eigentlich fast immer verboten.
Ja, das Völkerrecht ist hier eigentlich ziemlich eindeutig. Es gilt eben ein umfassendes Gewaltverbot. Die territoriale Unabhängigkeit und auch die politische Integrität eines souveränen Staates ist unbedingt zu achten. Und das sehen wir hier nicht. Diese Luftangriffe attackieren eben Iran als souveränen Staat und sind damit zunächst einmal völkerrechtswidrig.
So, ganz nüchtern beschreibt das Professor Dr. Christoph Safferling, Völkerrechtler an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, in einem Interview mit der Tagesschau.
Naja gut, aber es gibt ja schon Ausnahmen, unter denen Krieg sozusagen dann doch legal ist, ne? Also Ausnahmen gibt es ja. Entweder brauchst du ein Mandat des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Das heißt also mit anderen Worten, die Weltgemeinschaft einigt sich dann darauf, dass man gute und richtige Gründe findet, diesen Krieg zu führen.
Ja, okay, aber ein Mandat oder eine Resolution in diesem Fall gibt es ja nicht. Und Israel und die USA haben sich auch überhaupt gar nicht darum bemüht.
Ja, weil es wäre ja auch eh zwecklos gewesen. Also da kommen wir ja schon an den Punkt, welche realpolitischen Zusammenhänge wir eigentlich mittlerweile haben. Weil Russland hätte das eh blockiert. Und die ständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat, und da ist Russland nun mal eines davon, haben nun mal Vetorecht und das würde Russland, also das brauchst du, das ist ja verlorene Zeit.
So, und dann könnte ein Krieg unter Umständen noch als humanitäre Intervention gerechtfertigt
zum
sein.
Beispiel,
also wenn
ja.
also massenhaft Menschenrechtsverletzungen begangen werden, Massaker an der Zivilbevölkerung, Genozid, sowas. Aber was Trump sagt, wir wollen da einen Regime-Change vielleicht, wenn es passt. Oder wir rufen die Bevölkerung auf, unsere Luftschläge zu nutzen, um die islamistische Regierung zu stürzen. Das ist überhaupt gar nicht vom Völkerrecht gedeckt.
Ja, aber es gibt als dritte Möglichkeit noch Selbstverteidigung. Also das ist ja zum Beispiel auch das, die Ukraine ist ja auch im Krieg mit Russland und das ist aber ein sozusagen legaler Krieg, weil die Ukraine sich darauf beruft, dass sie sich ja verteidigt gegen den Angriff.
Das kannst du jetzt nicht vergleichen.
Also nein, du kannst es natürlich nicht vergleichen, aber ich finde, du kannst vielleicht trotzdem drüber nachdenken, ob man das nicht als Selbstverteidigung durchaus und zu Recht definieren kann, was die USA und gerade Israel machen.
Ja.
Weil ich meine, Iran, das ist ein Regime, was seit Jahren und Jahrzehnten die eigene Bevölkerung unterdrückt, was an der Atombombe forscht, was Israels Existenz bedroht und zwar kontinuierlich so. Das kann ja auch nicht sein, dass die Welt da zuschaut und überhaupt nichts machen darf. So, Jens Spahn hat sich dazu auch geäußert, der CDU-CSU-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, hat seine Sicht auch so ähnlich erklärt, dass er sagt, naja, Iran hält sich ja auch an nichts.
Ich kann es nicht als völkerrechtlich irgendwie auch nachvollziehbar empfinden, wenn ein solches Regime einfach machen kann, was es will. Im Übrigen hat auch der Iran vorher internationale Abkommen gebrochen und entsprechende Verhandlungen boykottiert.
Wo geht das? Also wenn du mich fragst, dann sind an dieser Spahn-Aussage gleich mehrere Sachen ein bisschen fragwürdig. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, wo ich anfangen soll.
Fang einfach an.
Erstens, ich meine, Recht ist Recht. Also das gilt auch für die, die man böse findet. Also zu argumentieren und jetzt also wirklich kein Verständnis für das iranische Regime, aber jetzt so zu argumentieren, dass man sich selbst nicht mehr ans Völkerrecht halten muss, weil der andere das auch nicht macht, das ist ja absurd. So funktioniert doch Recht nicht.
Nein, das stimmt. Das funktioniert so nicht. Aber es ist trotzdem wahr, dass im Iran fast 50 Jahre lang ein Regime an der Macht war oder auch immer noch ist, das vom Völkerrecht selbst wenig hält und Abkommen immer wieder gebrochen hat. Also das ist ja schon erstmal eine Tatsache.
So, das war das Zweite, was Spahn gesagt hat. Der Iran habe entsprechende Verhandlungen boykottiert.
Ja, hat er ja auch.
Aber aktuell ja nicht. Also da saß er ja am Verhandlungstisch. Und viele bei diesen Verhandlungen, die dabei waren, die konnten das kaum fassen, dass Samstag früh plötzlich dann Bomben flogen. Also hier, noch am Tag vor Kriegsbeginn, einen Tag vorher, hat der Außenminister vom Oman, Badr bin Hamad al-Busaidi, der mit am Verhandlungstisch war, gesagt, dass er total zuversichtlich ist, dass man ganz knapp vor einem Friedensvertrag steht.
I am confident and in my assessment of the way the talks are going, I think there is really, I can see that the peace deal is within our reach.
Es bleibt ja trotzdem dabei, dass Iran Israel kontinuierlich mit der Vernichtung gedroht hat. Also das alleine müsste ja eigentlich schon reichen, um zu sagen, okay, ein Staat, der an der Bombe arbeitet und uns mit Vernichtung droht und immer wieder Verhandlungen boykottiert, da warten wir jetzt nicht mehr ab. Also wieso soll das nicht Selbstverteidigung sein?
Aber genau jetzt, und es gibt kein Recht auf einen Präventivschlag, also sieht die UN-Charta nicht vor, wenn wir jetzt über Recht reden.
Nein, es ist dann die Frage, ob Iran nicht kurz davor war, loszuschlagen. Also weißt du, weil wenn man da Erkenntnisse drüber hat, dass die kurz davor waren, dann wäre es doch vom Völkerrecht gedeckt. Also so habe ich es zumindest verstanden. Das wäre dann kein Präventivschlag, sondern sozusagen ein Notfall.
Aber nur, wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Also hier nochmal Völkerrechtler Christoph Safferling.
Aber das geht nur dann, wenn tatsächlich eine unmittelbar bevorstehende, überwältigende Notlage besteht und es keine Zeit gibt, anders zu handeln, um den drohenden Angriff abzuwehren.
Also Israel behauptet das ja, dass das so war und die Amerikaner auch. Aber kann man das behaupten, wenn sich die jetzigen Kriegsparteien mitten in Verhandlungen befunden haben, als es losging? Also außerdem sind sich alle Völkerrechtler, von denen ich jetzt gelesen habe, einig, dass diese diffuse Bedrohungslage eben nicht ausreicht, um loszuschlagen. Es muss konkret sein. Also du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Der Angriff ist völkerrechtswidrig.
Die Frage ist dann, und? Also, weißt du, weil ich meine, Israel und USA machen trotzdem weiter. Warum? Weil sie es können. Und weil sie auch sehr gute Gründe dafür haben. Das muss man doch auch zugeben, was auch immer man von diesen beiden Kriegsparteien hält. Aber die haben in Iran, wir haben es beim ersten Thema besprochen, haben die auf der Straße getanzt, als der Ayatollah tot war. Also sage mir, wem wäre geholfen am Ende, wenn es diesen Krieg nicht geben würde? Den autoritären Islamisten wäre geholfen. Und ich weiß es nicht, vielleicht kommt das Völkerrecht bei so einer Lage auch einfach an seine Grenzen?
Also das ist doch eine Errungenschaft, das Völkerrecht. Das wurde nach den Erfahrungen von zwei Weltkriegen erschaffen, um das nicht wieder vorkommen zu lassen, um im besten Fall neue, grausame Kriege sofort zu verhindern. Also willst du da jetzt mit den Schultern zucken und sagen, tja, haben sich die Zeiten geändert irgendwie?
Ja, also die Zeiten haben sich geändert und das ist ziemlich offensichtlich. Vielleicht muss man das einfach jetzt schnell anerkennen und neue Lösungen und Haltungen finden und nicht in alten Mustern verharren.
Aber wie, das Völkerrecht kann dann weg oder wie soll das funktionieren? Wir verurteilen den russischen Krieg dann gegen die Ukraine, weil er gegen das Völkerrecht ist, aber wenn ein Staat angegriffen wird, der uns eh ein Dorn im Auge ist, dann ist das Völkerrecht auf einmal nicht mehr so wichtig.
Vielleicht muss man an der Stelle dann eher ethisch argumentieren und sagen, dieser Krieg ist moralisch legitimiert. Weißt du, weil er ein Regime trifft, welches sich einen Dreck um irgendwelche Normen und Werte schert und eine Bedrohung ist.
Ja, meinst du denn, die Welt wird dann ein sichererer Ort, wenn wir jetzt allgemein das Völkerrecht begraben und sagen, let's face it, guckt eh keiner mehr drauf, jetzt gilt eben das Recht des Stärkeren oder wenn man sich zusammentut und jeder muss selber gucken, wo er bleibt und welche Allianzen er da schmiedet, um möglichst unversehrt zu bleiben. Also hätte das irgendwas Gutes? Jetzt, also mich stört, dass man einfach so das hinnimmt, also dass du das auch einfach so hinnimmst, dass wir, sagen wir jetzt, so einen juristischen Wertekanon, den sich die Weltgemeinschaft mühsam angeeignet hat, dass der innerhalb kürzester Zeit über den Haufen geschmissen wird einfach.
Ich nehme das nicht einfach so hin. Sagen wir, ich beuge mich der Realität. Und was ich eher sehe, ist, dass seit Einführung der UN-Charta schon zig bewaffnete Konflikte oder kriegerische Auseinandersetzungen geführt wurden, bei denen das Recht gebrochen wurde, dass es
auf den einen mehr oder weniger jetzt auch nicht mehr ankommt. Ist dann
ja, vielleicht so. Dass es vielleicht jetzt da, dass das nicht das Allerwichtigste ist, worauf es ankommt gerade.
Finde ich schon.
Was findest du schon?
Naja, dass es schon darauf ankommt, wie viele Kriege völkerrechtswidrig geführt werden. Weil ich finde es ganz einfach, je mehr, desto schlimmer. Weil weißt du, was passiert, wenn das jetzt der neue Standard wird? Dann sind wir ja auch nicht mehr geschützt vor irgendwelchen willkürlichen Angriffen anderer Staaten. Dann ist überhaupt gar keiner mehr sicher. Und in der Folge werden dann immer mehr Länder versuchen, die Atombombe zu kriegen. Ist ja auch logisch. Das ist ja der größtmögliche Schutz. Also ich habe in der Zeit einen ganz langen Artikel zu den Folgen dazu gelesen. Die haben sich da eben auch mit dem Thema beschäftigt.
Aber ich meine, Atombombe bekommen und dann sich den Zorn Amerikas zuziehen? Weil die werden keine neuen Atommächte dulden.
Ja, so. Und dann sind die nächsten Konflikte ja sowieso schon vorprogrammiert, wenn das jetzt Schule macht. Was war sonst noch?
Sonst waren noch so um die 30.000 Reisende, die wegen des Iran-Kriegs irgendwo festsitzen oder festsaßen. Also 30.000 Reisende von deutschen Veranstaltern waren es wohl am Anfang der Bombardements, die betroffen waren, habe ich bei der Bayerischen Staatszeitung gelesen online, die hatten da Zahlen. Das waren ja Leute, die in Urlaub gemacht haben in Dubai oder Oman, Katar oder die da umsteigen wollten. Auch sehr viele Leute, die eine Kreuzfahrt gemacht hatten in der Region und plötzlich nicht mehr nach Hause konnten, weil ja erstmal alle Flüge annulliert wurden.
Und das Problem war ja dann für viele und ist es zu großen Teilen ja immer noch, wer schickt die Flugzeuge, die Reisenden abholen, wenn der Luftraum wieder offen ist? Also und wer koordiniert das? Naja. Wer bezahlt das?
Geht ja mittlerweile so ein bisschen los. Die Bundesregierung hatte schon einen Evakuierungsflieger geschickt nach ein paar Tagen. Der sollte Schwangere, Kranke und Kinder aus dem Oman ausfliegen. Und ja, da kommen jetzt nach und nach natürlich immer mehr Flieger, die dann organisiert werden.
Ich meine, es reicht ja nicht, ne? Da sitzen so viele Leute fest. Und das, obwohl es vorher ja keinerlei Reisewarnungen gab. Also die werden ja vom Auswärtigen Amt ausgesprochen. Wenn die sehen, dass es da in der Region sehr gefährlich zu werden droht, dann sprechen die eine Reisewarnung aus. Also einen dringenden Appell, nicht in eine bestimmte Region oder ein bestimmtes Land zu reisen. So hat die Stuttgarter Zeitung das in einem Artikel definiert. Gab es nicht. Erst nachdem die ersten Bomben schon gefallen sind. Vorher gab es nur Sicherheitshinweise.
Ja, aber eine Reisewarnung ist übrigens auch kein Reiseverbot, ne? Also du kannst es immer noch selbst entscheiden, ob du fährst oder nicht. Es kann allerdings natürlich bedeuten, zum Beispiel bei einer Reisewarnung, dass deine Krankenversicherung dann keine Gültigkeit hat, ne? Deine Auslandskrankenversicherung.
Naja, und dass die Bundesregierung keine Haftung für dich übernimmt, wenn du trotz Reisewarnung eben fliegst. Und vor allen Dingen ist die Reisewarnung ja auch wichtig für Schadenersatz, Stornogebühren und so weiter. Also steht auch in diesem Artikel von den Kollegen der Stuttgarter Zeitung. Bei einer Reisewarnung können Verbraucher bevorstehende Pauschalreisen in der Regel kostenlos stornieren. Was ich aber noch viel bedeutsamer finde, weil da geht es in Anführungszeichen nur um Geld und nicht um Leib und Leben. Also welche Folge ich noch viel wichtiger finde, es gibt auch bei der Reisewarnung keinen Anspruch auf Evakuierung, also oder konsularische Hilfe oder besonderen Schutz. Anspruch hast du nicht?
Nein, generell nicht. Du bist grundsätzlich für dich selbst verantwortlich bei deinen Reise- und Auslandsentscheidungen. Hast du überhaupt keinen Anspruch darauf, also keinen Anspruch darauf, dass der Staat sich um dich kümmert und dich rausholt. Und ich finde es auch nachvollziehbar.
Es gab doch in der Corona-Zeit verschiedene Fälle, wo Reisende die Evakuierungsflüge selbst bezahlen sollten, weil sie irgendwo auf der Welt gestrandet waren. Ja. Plötzlich ging nichts mehr.
Das mussten sie jetzt teilweise auch. Also dieser Flug aus dem Oman hat wohl 500 Euro pro Person gekostet. So habe ich das gelesen. Aber mit Corona kannst du es nicht vergleichen. Das war eine sehr spezielle Situation. Aber jetzt, also ich habe mich dann schon gefragt, wer allen Ernstes in den letzten Wochen in diese Region, arabische Halbinsel, in den Urlaub aufgebrochen ist. Also was sehenden Auges ins Krisengebiet. Weil diese Vorbereitungen für den Krieg liefen seit Wochen und seit Monaten. Und ständig gab es Spekulationen. Greifen die USA an? So, es gab Meldungen über US-Bomber auf israelischen Flughäfen. Da gab es Bilder von dieser riesige Flugzeugträger, der schon länger Richtung Iran unterwegs war. Also natürlich wusste man nicht, passiert es jetzt oder ist das nur Drohkulisse? Aber dass es eine große Wahrscheinlichkeit gibt, dass da irgendwas passiert Richtung militärischer Schlag, das war klar. Und dann frage ich mich echt, wer fährt denn da noch in die Region auf Kreuzfahrt? Also ja, irgendwo.
Ich weiß nicht, dann musst du darauf kommen, dass Iran in der Antwort auf Luftschläge dann wild um sich schießt, Dubai, Katar irgendwie Raketen schickt.
Ja, also klar ist das ein Gedanke weiter, aber auch das, ja, das war klar, dass das dann passiert.
Aber du kannst doch nicht von einem einzelnen Urlauber erwarten, dass der sich jetzt die gesamten geopolitischen Verhältnisse drauf schafft in allen potenziellen Urlaubsregionen und dann danach entscheidet.
Doch, finde ich schon. Also jetzt ganz ehrlich, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr streng oder so, aber ich finde schon, dass man das erwarten kann. Also wenn du eine Reise machst in den Persischen Golf, ja, bei der Gemengelage da, die seit Jahrzehnten fragil ist, so, dann kannst du doch wohl erwarten, okay, dass, wenn jemand da hinfährt, sich ein bisschen informiert darüber, was da gerade los ist.
Was ich eigentlich sagen wollte, wenn die Reiseveranstalter und in dem Fall ja auch Kreuzfahrtanbieter weiter diese Reisen hochglitzernd anbieten, dann sehe ich die in der Verantwortung. Also eher als die Kunden, die auf dieses Werbeversprechen dann einsteigen. Und ich meine, wir haben es ja gerade besprochen, es gab keine Reisewarnung.
Nein, es gab keine offizielle Reisewarnung, zumindest nicht bis Samstagmittag. Aber es gab Reisehinweise und es gab Sicherheitshinweise. Das gab es ja vom Auswärtigen Amt die ganze Zeit. Also wer das wissen wollte, der konnte mit zwei Klicks drauf kommen, dass da ein Krieg ausbrechen könnte und dass das wirklich ein Risiko ist, jetzt in dieser Region Urlaub zu machen. Das kann gut gehen, das muss es aber nicht. Und dann sitzen die Leute da fest und rufen nach Hilfe. Also Außenminister Wadephul hat sich ja recht viel Ärger aufgeladen, als er das so durchschimmern ließ, dass er die Verantwortung schon auch bei den Reisenden sieht. Aber ich finde, er hat nicht ganz Unrecht.
Das ist alles gefährlich. Das ist eine Kriegssituation, mit der wir irgendwie versuchen müssen, umzugehen. Wir hatten ja auch davor gewarnt, in diese Region noch zu reisen. Aber wir werden natürlich jetzt weiter helfen.
Warte mal, aber es gab doch eben keine Reisewarnung.
Ja, das stimmt. Also da hat der Außenminister leider die Begrifflichkeiten etwas unsauber benutzt. Was er meinte, waren Reisehinweise, in denen aber empfohlen wurde, vielleicht besser nicht dorthin zu reisen.
Also dann musst du als Bundesregierung aber doch früher eine richtige Reisewarnung aussprechen, oder? Ich meine, es kann doch nicht sein, dass du die Sicherheitslage als ja so fragil einschätzt und die Leute da weiter hinreisen lässt. Also ich meine, man sieht ja auch, was jetzt passiert. Jetzt müssen für viel Geld und mit viel Aufwand die Leute zurückgeholt werden. Also,
ja, aber wenn du mal überlegst, diese Reisewarnung, ne? Ich finde es eigentlich schon verständlich, dass die relativ zögerlich rausgegeben werden, weil erstens geht es um echt viel Geld, ne? Für die Airlines, die Veranstalter, auch für die Reiseländer. Also du musst dir schon sicher sein, dass es wirklich notwendig ist, da jetzt irgendwie den Reiseverkehr und den Flugverkehr da lahmzulegen, was ja passiert, wenn es eine Reisewarnung gibt. Ne? Mhm. So, und auf der anderen Seite ist das auch ein bisschen wie bei Wetterwarnungen, oder? Wenn du zu oft warnst, weil etwas passieren könnte und dann passiert aber nichts, dann nehmen die Leute das irgendwann nicht mehr ernst. Und wenn dann wirklich eine Gefahrenlage kommt, dann hören sie nicht mehr auf die Warnung.
Ja. Aber ich weiß nicht, es kann doch auch nicht sein, dass die Bundesregierung erst dann eine Reisewarnung rausgibt, wenn es schon zu spät ist, um abzuhauen. Also vor allem aus Dubai. Ich habe das in der FAZ gelesen. Das war mir vorher gar nicht so klar. Die haben geschrieben, in Dubai gibt es fast gar keine Schutzbunker und auf eigene Faust auszureisen ist fast auch gar nicht möglich. Also Flughäfen waren geschlossen, Seeweg war dicht. Du konntest mit dem Bus nach Oman und hoffen davon, dann Muscat wegzukommen.
Ja.
Davon hat die Bundesregierung aber dringend abgeraten, weil das echt gefährlich werden könnte. Aber einige gestrandet wollten das dann trotzdem machen. Silvia Lösche aus Brandenburg zum Beispiel, die dem RBB aus ihrem Hotel in Dubai dann Folgendes erzählt hat.
Am Freitag geht dann der Bus in den Oman, den haben wir gebucht, über Land. Genau, also wir werden da 6-8 Stunden unterwegs sein.
So, und auf eigene Rechnung und ja, Risiko
ja,
bei
auf
dir.
Eigenes Risiko auf jeden Fall. Ne? Also wenn sie meinen, dann sollen sie das machen. Aber nach allem, was ich gelesen habe, geht es den Leuten in den Hotels in Dubai ganz gut. Also die haben da Tiefgaragen, da ist man bei Angriffen wohl sicher. Ansonsten sind die Shopping-Malls auch geöffnet und die Fitnessstudios. Also ich verstehe, dass das mulmig ist, wenn da Raketen fliegen, aber die meisten Gestrandeten, das soll jetzt irgendwie nicht böse klingen oder missgünstig oder so, aber die meisten Gestrandeten sind Urlauber und haben vermeidbare Reisen in einer Krisensituation in ein Krisengebiet gemacht.
Aber wenn wir da jetzt sitzen würden, dann hätten wir auch Angst und würden hoffen, dass Deutschland sich irgendwie kümmert.
Ja, natürlich. Aber es ändert nichts daran, dass du trotzdem selbstverantwortlich bist für deine Entscheidungen und nicht deine Regierung. Ich ahne es. Und das ist jetzt?
Das ist Fury. Kennst du nicht mehr, ne? Du
kennst das noch, oder? Ich kenne das noch, ja klar. Ja. Aber Fury, ey, das kommt aus den 60ern.
Ja, noch früher, 50er. Ist legendär. Schwarz-Weiß-Serie wurde bei uns in den 80ern nochmal komplett wiederholt, bestimmt nicht nur einmal. Und offenbar ist das auch für das US-Militär eine echte Kultserie, weil wenn die sie jetzt sogar den Iran-Einsatz nach Fury benannt haben.
Den Iran-Einsatz nach Fury benannt.
Epic Fury haben sie den Angriff doch genannt. Nach dem Pferd, oder nicht?
Ey, Schrag, du hast echt einen an der Nagel.
Tschüss.
Tschüss.
Ah, ich kann es, dieser echt Rumballerei.
Aber wir haben eine ganze Folge gemacht ohne einen O-Ton von Trump.
Nein, da war ein O-Ton von Trump,
war doch ganz am Anfang. Von Trump am Anfang. Hast du das gelesen mit diesen aus Versehen gehackten Staubsaugerrobotern im Februar?
Gehackt aus Versehen?
Ja, es war ein Programmierer aus Frankreich, so ein Freak, ne? So ein Tüftelfreak, so. Der hatte einen neuen Staubsaugerroboter und hat gedacht, Mensch, ich will doch mal gucken, ob das nicht geht, dass ich den mit meinem PlayStation-Controller steuern kann. Und hat da irgendwas aber er hat da irgendwas umprogrammiert, ist da irgendwie rein in das Setup vom, ich weiß nicht, keine Ahnung, frag mich nicht, wie das funktioniert. Auf jeden Fall meinte er, alles legal. Er hat nur Sachen gemacht, die wirklich nicht verboten sind. Er hat nichts gehackt in dem Sinne. So, und das hat dann funktioniert. Und der Staubsauger wurde ihm in seiner Controller-App angezeigt.
Ja.
Er mega stolz so, steuert seinen Staubsauger durchs Wohnzimmer und sieht auf einmal, oh, da sind auch noch 7000 andere Staubsauger auf der ganzen Welt, die mir gerade angezeigt werden. Ey, der hatte Zugriff auf wirklich auf 7000 Staubsaugerroboter, theoretisch. Und er hatte Zugriff auf deren Kameras, auf die Daten wie Grundrisse der Wohnungen, die so. Also, der konnte die steuern, also mega krasse Sicherheitslücke. Und was er gemacht hat, ist, er hat die Staubsaugerfirma informiert. Und die haben die Sicherheitslücke dann sofort dicht gemacht. Jetzt geht das auch nicht mehr. Aber es ist schon abgefahren. Wenn das jetzt krimineller geworden gewesen wäre. So.
Aber dann hätte der bei mir Staub saugen können. Das hätte ich gar nicht so. Naja, alles muss man selber machen.
Okay. Bis gleich.